Wir kommen zur Predigt und wollen gemeinsam ins Wort Gottes hineinschauen. Und wenn du die letzten Wochen da warst, dann hast du mitbekommen, dass wir in einer Predigtreihe unterwegs sind, die den Titel trägt Dein, mein Wille geschehe, ja, wo wir uns schon in jetzt 3 Sonntagen darüber nachgedacht haben, was es bedeutet, gute Entscheidungen zu treffen, ja, was es bedeutet, ja, wirklich, ja, unser Leben, ja, mit der Hilfe Gottes zu gestalten. Und heute Morgen wollen wir darin Fortsetzung machen. Und ich habe einige, ja, spannende Gedanken mitgebracht, die ich heute Morgen gerne mit euch teilen möchte. Und ich will mal so einsteigen. Ich war letzte Woche unterwegs, und zwar war ich auf einem Treffen, 2 Tage, wo Vertreter aus freien Gemeinden, aus der lutherischen Kirche und aus ein paar Freikirchen hier aus Sachsen zusammen waren. War so eine Begegnungstagung. Und dort haben wir uns über das Thema unterhalten, wie denn Kirche, wie Gemeinde in Zukunft aussehen muss. Ja, und ich war dort eingeladen. Ich durfte aus der Sicht der Pfingstkirchen dort einen Beitrag leisten. Und wir haben da, ja, uns gut miteinander ausgetauscht. Und das Interessante ist, dass wir da etwas festgestellt haben, als wir so da im Gespräch waren, was mit unserer Predigtreihe zu tun hat. Und deswegen erzähle ich es ja auch. Ja, wir haben nämlich festgestellt, dass wir, ja, die Herausforderung haben, dass wir in einer Zeit leben, wo die Vielfalt so groß ist, dass es immer schwieriger wird, sich zu entscheiden. Ja, die Vielfalt, das Angebot ist einfach so groß. Wir merken das alleine, wenn wir einkaufen gehen und wenn wir dann durch die Gänge schlendern und wir wollen nur Erdbeermarmelade kaufen. Ja, dann gibt es 20 Sorten Erdbeermarmelade. Ja, und dann denkt man, naja, gucke ich mal auf die Inhaltsstoffe und es steht auch überall das Gleiche drauf. Ja, und preislich ist es vielleicht auch noch ähnlich gelagert. Also das wird immer schwieriger. Welche Erdbeermarmelade nimmt man denn nun? Ja, es ist viel einfacher, wenn doch nur eine da steht. Dann braucht man einfach zugreifen und nicht lange nachdenken. Oder wenn man beim Online-Shopping unterwegs ist, da gibt es reichlich Vergleichsportale, die also für uns schon mal die Vorarbeit leisten. Ja, indem sie also das alles ins Verhältnis setzen, um uns irgendwie die Entscheidung zu erleichtern. Aber ich habe festgestellt, leichter wird's deswegen trotzdem noch nicht. Und dann haben wir noch YouTube, ja, wo es tausende von Predigten zum Ansehen und Anhören gibt. Ja, das Angebot ist so vielfältig. Wie soll man sich entscheiden? Wie soll man sich eigentlich verhalten? Ja, das Angebot ist einfach überschaubar. Ja, und deswegen wird die Orientierung umso schwieriger. Und das ist eine Spannung, die erleben wir in unserem Alltagsleben, ja, vielleicht auch in unserem Glaubensleben, ja, und die ist einfach da. Ja, deswegen sind wir auch mit unserer Predigtreihe im Moment dabei, so zu versuchen, ein bisschen Klarheit in diesen Dschungel hineinzubringen. Und wir haben schon festgestellt in dieser Reihe, dass wir gemerkt haben, dass es mehr darum geht, wer wir sind, als das, was wir tun. Wir haben festgestellt, dass unsere Motive eine ganz wesentliche Rolle spielen, ja, bei dem, was wir tun. Wir haben gehört, dass es von Bedeutung ist, mit wem wir uns denn so umgeben, ja, mit wem wir unterwegs sind. Und wir haben gehört, dass Gott uns Weisheit geben will, um dann in unserer, ja, Situation eine gute Entscheidung zu treffen. Da will Gott uns also unterstützen und will uns eine Hilfestellung geben. Wir brauchen also diese Hilfestellung, um uns entscheiden zu können, weil es so schwierig ist und weil wir ja oft unsicher sind und natürlich immer dabei denken, es könnte ja noch ein besseres Angebot kommen. Nächste Woche ist Black Friday. Ja, da gibt's dann die Schnäppchen, ja, und da kann man auf Schnäppchenjagd gehen. Ich habe bei mir schon festgestellt, dass ich, ja, wenn ich in diese Jahreszeit komme und denke, ich will eine Anschaffung machen, ja, natürlich hoffe, vielleicht gibt's beim Black Friday ja noch ein Angebot, was noch günstiger ist, ja, wo ich noch irgendwie, ja, was erhaschen kann. Also, ja, das ist schwierig. Wir hoffen, ja, vielleicht ist da noch was Besseres. Die Frage ist, wie kann es gelingen, dass wir entschlussfreudiger werden? Spannende Fragen, und mit diesen Fragen beschäftigen wir uns ja, ja, in dieser Predigtreihe, und ich möchte heute Morgen mit euch darüber sprechen, wie wir uns verhalten in dem Prozess, ja, wo wir unterwegs sind, wo Gott auch in unser Leben hineinspricht, ja, und wo er uns führen will und wie wir uns darin verhalten. Und meine Predigt trägt heute den Titel Vertrau dem Prozess. Und ich möchte mit euch dazu eine Begebenheit anschauen, die wir in der Apostelgeschichte finden. Und ich will mal mit euch reinschauen, was hier geschieht. Und es ist was ganz Spannendes, weil Paulus, der Apostel Paulus, von dem hier die Rede ist, eine sehr emotionale, herausfordernde Entscheidung zu treffen hat. Ja, und von dieser Entscheidung wird uns berichtet. Er ist ja da, dass er eine Entscheidung treffen muss, ja, was die Gemeinde in Ephesus angeht. Eine Gemeinde, die er selbst gegründet hat, die er ins Leben gerufen hat, also sein Baby ist und hält sich dort lange auf. Und das waren seine Leute, ja, mit denen er zusammen war, mit denen er gemeinsam unterwegs war. Und dann geschah es, dass auf einmal Gott zu ihm redet. Und dass Gott ihn drängt, ja, Ephesus zu verlassen. Er muss eine Entscheidung treffen. Wie verhält er sich nun? Ja, wie geht er nun damit um? Einerseits, ja, liebt er das, ja, was er hat, und andererseits spürt er, dass Gott ihn ruft. Und so sehen wir, ja, dann in der Apostelgeschichte, wie also Paulus die Ältesten, ja, die Verantwortungsträger der Gemeinde zusammenruft und ihnen etwas erklärt. Nämlich, er sagt ihnen, Gott hat geredet. Und dann kommt eine emotionale Rede, die er hält. Und wie emotional das ist, das kann man dann im Ende des 20. Kapitels lesen. Da wird dann davon geredet, dass sie alle weinten und sich in den Armen lagen und ja, also es richtig emotional wurde. Aber ich möchte mal lesen im 20. Kapitel in der Apostelgeschichte und hier die Verse 22 bis 24. Da heißt es: Und jetzt gehe ich nach Jerusalem, von Gottes Geist dazu gedrängt und an seine Weisung gebunden. Was dort im Einzelnen in mir geschehen wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Heilige Geist mich in jeder Stadt, durch die ich komme, ausdrücklich darauf hinweist, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. Doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Spannend, was Paulus hier sagt. Ich sehe in diesem Text ja vier Schritte oder vier Stationen, die Paulus durchläuft in diesem Prozess. Vier Dinge, die uns auch hilfreich sein können. Eigentlich vier Dinge, die wir auch selbst erleben. Und deswegen möchte ich mit uns da gerne reinschauen und ein Stück darüber nachdenken. Das erste ist das Drängen durch den Geist Gottes. Da ist also ein Drängen durch den Geist Gottes da. Paulus spricht davon, dass er vom Heiligen Geist gedrängt wird. Er sagt, hey, ich liebe es bei euch. Ich finde es richtig schön, mit euch zusammen zu sein in Ephesus, da, wo ich zu Hause bin. Ja, mit euch Gemeinschaft zu haben, ist das Größte, was ich mir vorstellen kann. Aber da ist ein Drängen in mir, ich soll nach Jerusalem gehen. Im griechischen Grundtext steht für ja dieses Drängen das Wort dedemenos. Deo, ja, das ist also die Grundform, meint fesseln, binden, ja, wie mit einem Seil gebunden zu sein und in eine Richtung gezogen zu werden. Er wird also gefesselt und gezogen durch den Heiligen Geist. Das ist also sehr stark, was hier zum Ausdruck kommt. Er sagt, ich liebe das hier zu sein, aber ich werde in eine andere Richtung gezogen. Da ist jemand, der zieht an mir. Ich habe das vor kurzem erlebt, ja, ganz praktisch, wie das aussehen kann. Ich kam vor 2 Wochen am Dienstag in unser Büro. Ja, da treffen wir uns immer mit all den Angestellten, ja, zur Dienstberatung. Ja, und dann kam ich rein und am Ende des Flures, da stand ein Teller. Ja, die Andrea. Andrea, hier sitzt sie, ja, die für unseren Kinderdienst verantwortlich ist. Andrea ist der Hammer. Ja, also, ja, da dürfen wir gleich mal klatschen. Andrea hatte Zimtschnecken gemacht. Ja, sie waren noch ganz frisch und das duftete da, ja, so durch den ganzen Raum und ich kam schon die Treppe hoch und roch es. Und dann merkte ich etwas. Ich wurde gefesselt. Ja, ich wurde gefesselt und etwas zog mich in eine Richtung. Ja, ich wollte es gar nicht. Ich hatte mir noch an dem Montag davor vorgenommen und gesagt, Marc, in dieser Woche isst du weniger Süßes. Ja, und ich kam also dort in den Flur rein und ich merkte, ich wurde gefesselt. Dedemenos. Ja, ich wurde gezogen von dem Geruch, der von diesem Teller ausging. Ja, und ich konnte nicht, mich davon befreien. Ja, sondern ich wurde gezogen und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, überhaupt keine Zimtschnecke zu essen. Und am Ende waren es 5 oder 6 sogar. Ich weiß es gar nicht. Ja, das war, aber Andrea, du hast nichts damit zu tun. Ja, das war also alles meine Schuld. Dedemenos. Ja, gezogen, gefesselt zu werden. Ja, das ist das, was Paulus spürt. Ich werde gedrängt. Ich kann nicht anders. Ja, ich muss diesen Weg gehen. Ich bin gefesselt und gezogen. Das ist was ganz Tiefes, was er hier erlebt. Und ich sage dir, wenn du ein Nachfolger Jesu Christi bist, dann rechne und achte auf solche Dedemenos-Momente. Solche Momente, wo du spürst, da ist der Heilige Geist und der zieht mich und der, ja, er will mich in eine Richtung, ja, ja, ziehen und drängen und ja, dann wirklich dem nachzugeben ist das Beste, was wir tun können. Und solche Momente, wo der Heilige Geist uns drängt, die können klein oder groß sein. Aber immer sind sie wichtig und immer sind sie von Bedeutung, weil Gott in dem Moment etwas mit uns tun möchte. Für dich kann das vielleicht bedeuten, dass du deine Komfortzone verlässt und dass du Gemeinschaft suchst mit anderen Leuten in einer Kleingruppe. Oder es kann bedeuten, dass Gott vielleicht schon ganz lange zu dir geredet hat und dir eigentlich deutlich gemacht habe, hey, ja, mit deinen Gaben bring dich in die Gemeinde ein, fang an zu dienen. Ja, und dass dann auf einmal der Punkt gekommen ist, ja, der Dedemenos-Moment, wo du merkst, jetzt ist es dran, Nägel mit Köpfen zu machen, weil der Heilige Geist mich drängt. Oder dass der Heilige Geist dich drängt und sagt, du sollst einen Unterschied ja in deiner Umgebung machen. Oder er drängt dich schon länger, dass du ein Unternehmen gründen sollst und du hast bislang gezögert. Hey, Dedemenos, gib dem Drängen nach. Und sag, Herr, ich bin gehorsam ja an dem, was du mir aufgetragen hast. Oder vielleicht bist du berufen von Gott, einen Dienst zu initiieren. Etwas zu starten, etwas Neues ins Leben zu rufen. Ja, und du bist zögerlich darin. Hey, lass dich ziehen, lass dich binden vom Heiligen Geist und in diese Richtung ziehen, in die er will. Paulus sagt, jetzt gehe ich nach Jerusalem, von Gottes Geist gedrängt. Vertrau dem Prozess, den Gott mit dir geht. Ja, vertrau diesem Prozess. Es beginnt alles mit diesem Drängen des Geistes. Und dann sehen wir einen zweiten Schritt, der da ist. Ich habe ihn mal genannt, sichere Unsicherheit. Was ich damit meine, erkläre ich jetzt. Dann sagt Paulus nämlich Folgendes, er sagt hier in diesem 22. Vers, was dort im Einzelnen mir geschehen wird, weiß ich nicht. Das klingt ja zuversichtlich. Ja, das klingt ja irgendwie, als wenn man das Gefühl hätte, der hatte alles im Griff. Nein, ganz und gar nicht. Der weiß überhaupt nicht, was da passieren wird. Er sagt eigentlich, ich weiß, dass ich gerufen bin, ich weiß, dass Gott etwas von mir möchte, aber mit den Details bin ich nicht vertraut. Habe ich keine Ahnung, was eigentlich daraus ja wird. Ich habe festgestellt, dass wir in unserem Leben gerne die Details immer wüssten. Wie das alles denn genau vonstatten geht. Ja, was denn alles genau geschehen wird. Herr, zeig mir doch die Details. Ja, zeig mir doch, ja, wie die Einzelheiten aussehen. Wir brauchen diese Sicherheit. Es gibt da diesen Filmklassiker, ja, der Film 1992 ist der rausgekommen, also alle, die noch jünger sind, ja, die sind vielleicht nicht damit vertraut, ja, der Filmklassiker, eine Frage der Ehre. Da gibt es eine ganz bekannte Szene, die da drin ist, da ist Jack Nicholson, ja, der vernommen wird vor Gericht von Tom Cruise, ja, und dann, ja, heizt sich die Stimmung in diesem Gerichtssaal auf, ja, und dann schießt es aus dem Jack Nicholson heraus und er sagt, Sie wollen die Wahrheit! Sie können die Wahrheit doch gar nicht ertragen. Ich glaube, manchmal ist es so, als wenn Gott so mit uns umgeht. Du willst Details, du kannst die Details doch gar nicht fassen. Er würde das viel lieber machen. Ja, er würde sagen, du willst die Details, mein Kind. Ja, aber du kannst doch mit den Details gar nicht umgehen. Ja, wie willst du das denn handeln? Ja, das ja, kannst du doch gar nicht überschauen. Wir wollen gerne Details, ja, über alle Kleinigkeit genau unterrichtet werden, aber Gott gibt sie uns nicht. Ich kann mich erinnern, als ich meine Berufung empfangen habe, ja, als ich gespürt habe, dass Gott mich ruft in den vollzeitlichen Dienst, ja, da habe ich gemerkt, ja, da pflanzt Gott etwas in meinem Leben hinein und ich habe nicht die Details gewusst. Und ich muss im Rückblick sagen, hätte ich die damals gewusst, hätte mich das mega demotiviert. Weil es hat von dem Moment, wo Gott zu mir geredet hat, ja, dass er mich ruft, bis zu dem Moment, wo ich das, die ersten Früchte davon gesehen habe, 10 Jahre gedauert. Da wäre ich viel zu ungeduldig gewesen. Hätte gedacht, da habe ich gar keinen Bock drauf, ja, so lange zu warten. Also die Details, die hätten mich abgeschreckt. Und das wusste Gott. Halleluja. Wir wollen so gerne Details, doch oft ist die Zeit für die Details nicht da. Deswegen liebe ich Psalm 119, Vers 105, da heißt es hier, dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Hörst du, was hier gesagt wird? Dein Wort leuchtet mir, wo ich gehe. Ja, das Wort Gottes ist also nicht der große Spot auf die Zukunft, das große Ganze. Nein, er leuchtet uns auf den Fleck, wo wir gerade gehen, der nächste Schritt, der dran ist. Ja, da ist Gott präsent und da ist Gott drin, in den nächsten Schritt, der vor uns liegt. Und wir wollen vielleicht gleich immer Schritt 5 und 6 wissen. Ja, was dann alles noch so kommt. Aber ich glaube, dass Gott dir nicht Schritt 5 und 6 zeigt, bevor du nicht 1, 2, 3 und 4 gegangen bist. Ja, sondern dass er dich führt, Schritt für Schritt. Ja, und dass er dich dort hineinbringt, ja, was er für dich vorbereitet hat. Der Herr leitet unseren Schritt. Wir wollen gerne Details. Doch unser Auftrag ist, den nächsten Schritt zu gehen. Es gibt eine sichere Unsicherheit. Ja, die ist sicher, dass die irgendwie eintreten wird, dass sie mit da ist. Und ich habe viele Christen kennengelernt, die leben immer nur in der Zukunft. Wenn Gott erstmal das und das gemacht hat, dann, ja, da ist man schon bei Schritt 25. Ja, wenn das erstmal geschehen ist, dann. Aber ich glaube, wir sollten uns nicht in dem Morgen verlieren, sondern heute bereit sein, gehorsam den Schritt zu gehen, ja, wo Gott uns führt. Ja, und wirklich da drin zu sein und dann zu gehen. Und vielleicht sagst du, aber ich brauche doch Sicherheit. Ich brauche doch, ja, dieses Gefühl, ja, dass ich dann nicht irgendwie ins Blaue laufe. Ich kann dir Sicherheit geben. Nämlich die Sicherheit, dass Gott mit dir ist. Und dass er dich nicht verlassen wird. Und dass er an deiner Seite ist. Ja, dass er dich nicht im Stich lässt. Dass er dich leiten wird, Schritt für Schritt. Denn das ist seine Zusage. Erinnerst du dich noch an die Predigt von Sabine vor 2 Wochen? Ja, sie hat uns dort einen ganz wichtigen Bibelvers mitgegeben, wo es drin heißt und wo Gott sagt, ich werde dich unterweisen und ich werde dich mit meinen Augen leiten. Ja, das ist die Zusage, das ist die Sicherheit, die Gott uns gibt, dass er sagt, er ist mit uns unterwegs. Aber dieses Vertrauen auf Gott und mit ihm zu laufen, mit ihm zu gehen, schließt auch eine gewisse Unsicherheit ein. Das macht ja schließlich Glauben aus. Glauben bedeutet, ich vertraue Gott, dass er alles weiß und dass er alles in der Hand hat. Das ist also das Drängen des Geistes und da ist diese sichere Unsicherheit. Und das dritte habe ich mal so genannt, vorhersehbarer Widerstand. Vorhersehbarer Widerstand. Da sagt Paulus hier weiter, im 20. Kapitel, Vers 23 haben wir es gelesen. Ich weiß nur, dass der Heilige Geist mich in jeder Stadt, durch die ich komme, ausdrücklich darauf hinweist, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. Paulus setzt also fort und redet auf einmal von Gefangenschaft und Leiden. Ich meine, wir lesen das vielleicht heute und denken uns gar nicht viel dabei. Wir denken, okay, ja, ist mit der Geschichte von Paulus verbunden und wir, ja, das ist irgendwie, ja, was irgendwas Normales gehört wohl dazu. Aber stell dir mal vor, du bist an deinem Arbeitsplatz und du redest dort von Jesus und du wirst verhaftet und 4 Jahre ins Gefängnis gesperrt. Dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Ich meine, das ist genau das, worum es geht hier, von dem Paulus hier spricht. Jesus nachzufolgen kann auch Schwierigkeiten hervorrufen. Wir müssen uns klar sein, dass wenn wir nicht bereit sind, Widerstand zu erleben, wenn wir Gott gehorsam sind, dann sind wir noch nicht bereit, dass Gott uns wirklich gebrauchen kann. Soll ich das nochmal sagen? Das ist ein wichtiger Satz. Wir müssen uns klar sein, dass wir, wenn wir nicht bereit sind, Widerstand zu erleben, wenn wir gehorsame Schritte mit Gott gehen, dann sind wir noch nicht bereit, dass Gott uns gebrauchen kann. Oder lass mich das mal so sagen. Wenn du meinst, du könntest etwas Bedeutendes im Glauben bewegen, ohne dabei Widerstand zu erleben, dann machst du dir selbst was vor. Alles, was herausragend ist, geht mit Widerstand einher. Das ist einfach etwas, was mit dazugehört. Ich meine, wir haben das doch als Gemeindefamilie selbst erlebt. Wir haben das doch selber gespürt. Da sind viele Gemeinden mittlerweile in unserer Region, die auf die Elim Leipzig schauen. Und die schauen auf die Gemeinde und staunen, was da geht und ja, was Gott tut und ja, sind begeistert. Und ich treffe immer wieder Pastoren in unserer Region, die mir erzählen, ob sie nun in unserem Bund sind oder nicht. Die mir erzählen, wir schauen auf euch in Leipzig. Ihr seid Vorbild für uns. Wir wollen von euch lernen. Ja, und so spiegeln sie das, was hier geschieht und merken, ja, das ist irgendwie was Gutes. Aber seien wir doch mal ehrlich, dass wir da sind, wo wir heute sind, das hat auch mit Widerständen zu tun gehabt. Widerstände, die wir erlebt haben, ja, wo Dinge da waren, die wir durchgekämpft haben. Ich meine, wenn Veränderung geschieht, dann ist das so, dann ist auch immer Widerstand da. Und genau das haben wir auch erlebt. Wir haben mit manchen Dingen gerungen hier miteinander. Das ging nicht alles so, zack, zack, mal eben. Nein, da war so manches Ringen dabei. Und wir haben sicherlich auch manche Fehler gemacht. Aber der Punkt ist, dass Widerstand zum Prozess gehört, den wir gehen. Widerstand gehört mit dazu. Da brauchen wir uns gar nicht wundern. Wenn du etwas bewegen willst, dann gehört Widerstand dazu. Doch das Problem ist, und das stelle ich immer wieder fest, dass es Leute gibt, die starten und dann wird es schwierig und dann denken sie, na Gott wollte es wohl nicht. Ja, Gott wollte es wohl nicht, deswegen ist jetzt der Widerstand da. Aber ich will dir mal so andersrum die Frage stellen, was denkst du denn, wann dich der Feind attackieren wird? Wird er dich attackieren, wenn du bedeutungslose Dinge tust? Oder wird er dich attackieren, wenn du etwas Großes, Mutiges wagst für Jesus? Das ist eine rhetorische Frage. Er wird dich attackieren, wenn du etwas tust, worin Gott sich verherrlichen kann. Widerstand ist nicht immer ein Zeichen, dass du einen falschen Weg gehst. Widerstand ist auch oft ein Zeichen, dass du genau das tust, wozu dich Gott berufen hat. Nur weil die Dinge nicht rund laufen, heißt das noch lange nicht, dass du aus dem Willen Gottes herausgefallen bist. Ja, wenn du Widerstand erlebst, dann kann es daran liegen, dass du genau das tust, was Gott von dir möchte. Das erlebt Paulus hier. Er erlebt diesen Widerstand. Und es sind da die Kämpfe, die wir heute austragen, die etwas in uns formen, an Stärke, an Glauben und Vertrauen, vielleicht genau die Dinge, die wir morgen brauchen. Da ist ein Prozess im Gang. Deswegen sagt Paulus zu seinem Jünger, zu seinem geistlichen Sohn im 1. Timotheus 6, Vers 12, er drückt das so aus, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben dazugehört. Komm, kämpfe, bleib dran. Ja, geh durch die Dinge durch. Da ist das Drängen des Geistes, da ist diese sichere Unsicherheit und der vorhersehbare Widerstand. Das ist das, was Paulus hier erlebt. Und bevor ich zum vierten Punkt komme, will ich noch mal kurz auf die Geschichte von Paulus selber eingehen. Ich weiß nicht, ob alle, die heute hier sind, genau mit dieser Geschichte vertraut sind. Aber Paulus war ja ursprünglich einer der gefährlichsten Leute für die Christen. Er nahm Christen gefangen, er ließ Christen töten, er hasste die Christen. Also wenn du heute hier bist und mit den Christen nicht so auf einem guten Fuß stehst, ja, dann wäre dir Paulus sympathisch gewesen. Aber dann passiert was. Er begegnet auf einmal auf spektakulärer Weise Jesus. So eindrücklich, dass das so tief Spuren in seinem Leben hinterlässt, dass sich dadurch alles verändert. Dass sein ganzes Leben radikal umgewandelt wird. Und dann ging's los.
Sein gewaltiger Dienst, seine Reisen, ja, all das, was auf ihn gewartet hat, seine Berühmtheit mit all den Schriften, die er hatte.
Nein, so war es nicht. Wir müssen mal ganz ehrlich auch diese Biografie von Paulus anschauen. Auch da gibt es Prozesse, ja, da gibt es Wartezeiten, ja, da gibt es Zeitfenster, ja, in denen er in diesen Prozessen stand und sich entwickelt hat. Es wird berichtet, dass Paulus also nach seiner Begegnung mit Jesus erstmal sich 3 Jahre zurückgezogen hat. In Arabien. Und da erstmal so für sich war. Erstmal die Dinge, ja, reflektieren musste, erstmal damit umgehen musste. Und vielleicht hat er versucht, dort in der Gemeinde, ist meine Spekulation, ja, so manches Mal ranzukommen. Vielleicht ist er zum Pastor gegangen, gesagt, Pastor, ich möchte gern predigen. Und er gesagt, nee, heute nicht. Dann ist er wiedergekommen, 2 Wochen später. Ich will gern predigen. Der Pastor, nein, ja, heute nicht. Wer hat das nochmal von, nein, war nicht dran. Es war nicht seine Zeit gekommen, ja, das wirklich zu tun. Nein, er war zurückgezogen und dann erst kam er nach Damaskus und dort predigte er dann. Und die Predigt war so stark, dass die Leute ihn töten wollten. Ja, macht sich gut, ja, für einen Flyer, um Spenden zu sammeln. Ja, ist also ein bisschen schwieriger Start. Ja, würde sich keiner wünschen, ja, der heute anfängt, sagt, ich starte mit Predigen durch, meine erste Predigt und die Leute rasten alle aus und wollen mich umbringen. Ja, es klingt nicht so, als wenn das Begeisterung ausgelöst hätte, ja, sondern ganz das Gegenteil. Und er muss dann fliehen, ja, wird also dort im Geheimen aus der Stadt heraus verfrachtet, ja, weil also die Juden ihn umbringen wollen, also kein glorreicher Start in einen Dienst. Dann wird er erstmal Zeltmacher. Denn das ist wahrscheinlich schwierig gewesen, so stelle ich mir das vor, jemand als Gastprediger einzuladen, der ein Christenmörder ist. Das ist ja mit Emotionen verbunden. Ja, es ist ja nicht so einfach. Ja, und manch einer, ja, hat ihn vielleicht, ja, direkt vor Augen gehabt. Ja, weil er von ihm gefangen genommen geworden ist oder was auch immer. Und schließlich war es Barnabas, der ihm dann die Tür geöffnet hat, der sich für ihn eingesetzt hat. Paulus kannte diesen Prozess, ja, der einherging zwischen dem Ruf und dem Beginn seines Dienstes. Und dieser Prozess schloss viel Warten ein, viel geduldig sein, viel aushalten, viel dranbleiben. Vertraue dem Prozess, den Gott mit dir geht. Vertraue dem Prozess. Gott tut etwas mit dir, weil er etwas mit dir bewegen möchte. Du musst erst klären, wer du bist. Denn das Wer geht vor dem Was. Das haben wir gehört vor 3 Wochen. Das Wer geht vor dem Was. Das ist so wichtig, so grundlegend. Da ist also das Drängen des Geistes. Da ist diese Unsicherheit, die sicher kommt. Und da ist dieser vorhersehbare Widerstand. Und dann etwas Viertes. Ich habe es genannt, ungewöhnliche Zuversicht. Paulus spricht dann ja weiter, er hat hier gesagt und er sagt, hey, ich liebe Ephesus, aber der Geist, der drängt mich, Dedemenos, ja, da ist das Ziehen des Geistes da, ich weiß, ich muss nach Jerusalem, ich weiß nicht genau, was auf mich wartet, ja, es ist irgendwie völlig unsicher, was da geschehen wird, ich weiß, dass es schwierig wird, ja, Widerstand ist vorprogrammiert, aber ich habe eine ungewöhnliche Zuversicht, da ist etwas in mir. Etwas, das ja lebendig ist, was mich antreibt, ja, was mich lebendig hält. So sagt er es hier dann im 24. Vers, ich lese es uns nochmal vor. Doch es liegt mir nichts an meinem Leben, mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von der Gnade Gottes zu bringen. Das ist das, was ihn antreibt. Und wenn wir dann vorspulen, ja, dann sehen wir, was daraus geworden ist. Da ist dieser Paulus, der den Großteil des Neuen Testamentes geschrieben hat. Da ist dieser Paulus, der dazu beigetragen hat, dass durch seinen Dienst ja große Teile der damaligen Welt verändert wurden. Da ist dieser Mann, ja, der gewaltig was bewegt hat. Und er tat das nicht, weil er von vornherein seine Agenda, ja, seinen großen Plan hatte, was da so alles geschehen soll. Ja, so Plan bis in die Zukunft, bis ins 10. Jahr genau durchgestylt. Nein, so war das nicht, sondern er ist dahin gekommen, weil er bereit war, heute, an dem Tag, wo er das Reden Gottes hörte, dem Drängen des Geistes nachzugeben. Er ging den Weg, den Gott ihm gezeigt hat, Schritt für Schritt. Er kannte nicht alle Details. Er wusste, dass es nicht immer leicht werden wird, aber er hatte die Zuversicht, dass Gott mit ihm ist, dass er an seiner Seite ist und dass überall dort, wo er hinkommt, dass er Jesus verherrlichen wird. Und so sehen wir es dann an seinem Dienst. Egal wo er war, ob er vor den Massen sprach, ja vor vielen Leuten, es ging um Jesus. Oder ob er im Gefängnis saß, dann ging es ihm um Jesus. Er schrieb diese viele Briefe aus dem Gefängnis, wo es um Jesus ging. Und als er geschlagen und gesteinigt wurde, es ging ihm immer um Jesus. Er hatte diese Zuversicht. Da war etwas in ihm, dass er sagte, es geht ja gar nicht um mich, es geht doch nicht um meine Karriere, es geht doch nicht darum, dass ich mich verwirkliche. Nein, Jesus hat einen Auftrag, Jesus will etwas mit mir bewegen. Ist die Frage, was bedeutet denn das jetzt für dich? Für deine Berufung, für das, was in deinem Leben da ist? Ich will es mal so ausdrücken. Nimm deine Pläne nicht zu wichtig, die du so machst, ja, wo du so denkst, ja, das ist jetzt alles so dran. Und wenn du vielleicht momentan an Orten stehst, wo du sagst, hey, ich weiß auch noch nicht, wo es hingeht. Wenn du vielleicht selber dabei bist, wie Paulus, du bist gerade dabei, Zelte zu machen. Hey, dann mach deine Zelte für Jesus, das ist gar kein Ding. Oder wenn du im Moment noch dabei bist, hey, als Bedienung zu arbeiten und irgendwo dein Geld zu verdienen, hey, dann mach das für Jesus. Ja, von ganzem Herzen. Wenn du als Mutter zu Hause bist und um dich deine Kinder kümmerst, dann tu das für Jesus. Und du fragst vielleicht, hey, wie komme ich aber von hier nach dort? Ja, wie soll denn das geschehen? Ich meine, wir sind oft so sehr darauf erpicht, dass alles so passiert, wie wir uns das vorstellen. Ja, dass alles sich genauso ereignet, wie wir uns das gedacht haben. Und da gibt dieses schöne Sprichwort, was irgendjemand gesagt hat, ja, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann erzähl ihm deine Pläne. Wir haben oft unseren Plan. Wir haben oft das alles so durchgedacht. Und dann sagt Paulus zu den Ephesern, von denen er sich in diesem Moment ja verabschiedet, im Epheserbrief schreibt er es im 3. Kapitel, Vers 20, da redet er davon, dass eine unerschöpfliche Kraft in uns am Werk ist, die unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder ergreifen können. Herr, was willst du von mir? Zu wem willst du mich machen? Das ist die Frage, die hier wichtig ist. Wenn wir verstehen, wer wir sind, wird Gott uns zeigen, was wir tun sollen. Wir müssen nicht erst unsere Zukunft geplant haben, nein, wir müssen bereit sein, heute gehorsam zu sein. Heute gehorsam zu sein, wenn der Heilige Geist uns ruft, wenn er uns drängt und zu sagen, ja Herr, ich gehe mit dir, ich gehe diesen Schritt. Und an Paulus können wir sehr schön diesen Prozess sehen. Am Anfang, als Paulus noch frisch unterwegs war, als Paulus unterwegs war und die Christen verfolgte, da ging es eben nur um sich selbst. Ja, da ging es nur um seine Sachen. Da ging es darum, dass er sich einen Namen macht als der dafür sorgt, dass alles in Ordnung kommt mit diesen Christen. Es ging ihm nur um ihn. Und dann ging dieser Prozess los, wo Jesus ihm begegnet ist und wo er in sein Leben hineingesprochen hat. Und dann ging es nicht mehr um seinen Namen. Nein, da ging es darum, dass er einen Unterschied macht. Dass er einen Unterschied macht mit seinem Leben. Da ging es nicht mehr um ich, nein, dann ging es um das Wir, um das Miteinander. Da war ein Barnabas, da war ein Petrus, da waren andere von den Jüngern, mit denen er unterwegs war, ja, die an seiner Seite standen und die gemeinsam einen Unterschied gemacht haben. Und dann eines Tages ging es sogar noch einen Schritt weiter. Da ging es nicht mehr um den Namen, da ging es noch nicht mal um den Unterschied, da ging es auch nicht um das ich und auch nicht mal um das Wir, sondern um viel mehr, nämlich um ihn. um Jesus. Wo er gemerkt hat, es geht um Jesus allein. Ja, alles, ja, geht darum, dass der Name Jesus groß gemacht wird. Ja, dass ich nicht nur einen Unterschied mache, nein, sondern dass Geschichte zur Ehre Gottes geschrieben wird. Das ist das, was hier geschieht, ja, was sich bei Paulus ereignet. Deswegen will ich dir zurufen an diesem Morgen, hey, vertrau dem Prozess, den Gott mit deinem Leben geht. Vertrau dem Prozess. Und wenn der Heilige Geist dich drängt und wenn du nicht alle Details kennst, hey, dann geh im Vertrauen auf Gott vorwärts. Ja, dann sei da drin, sei mutig. Ja, und Widerstand gehört dazu. Auch da müssen wir lernen, dass wir nicht uns zu schnell selbst bemitleiden und sagen, oh, so viel Widerstand. Hey, Widerstand gehört dazu. Das ist ganz normal. Ja, das ist etwas, was in der Nachfolge Jesu dazugehört. Aber eines ist sicher, du sollst dir keine Sorgen machen über deine Zukunft, sondern vertraue heute Jesus. Sei gehorsam, ja, und folge dem Drängen des Heiligen Geistes, denn er wird dich leiten. Vertraue dem Prozess, den Gott mit dir geht. Bleib dran, lass nicht locker. Das ist der Zuruf, der uns gegeben wird hier aus diesem Bibeltext, aus dieser Geschichte von Paulus. Und dazu lade ich uns ein, dass wir dem Drängen des Heiligen Geistes nachgeben, ja, dass wir ihm vertrauen, auch wenn wir nicht alle Details kennen, dass wir nicht überrascht sind, wenn Widerstand kommt, sondern dass wir wissen, wir können da durchgehen mit Jesus an unserer Seite, weil er uns eine Zuversicht gibt, die so tief geht, ja, dass sie uns trägt und dass sie wirklich ein Fundament für unser Leben ist. Mach dir nicht zu viel Sorgen um morgen, sondern entscheide dich heute, Jesus zu vertrauen. Amen. Ich möchte gerne mit uns beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Und ich danke dir dafür, dass du uns heute Morgen rufst und dass du uns einlädst, dir zu vertrauen und unser Leben wirklich in deine Hand zu geben. Jesus, wir alle gehen durch Prozesse und du bist mit uns am Arbeiten. Herr, du bist dabei, etwas aus uns zu machen. Herr, was großartig ist, weil du einen Plan mit uns hast, weil du etwas mit uns bewegen willst in dieser Welt. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dem Prozess zu vertrauen, den du mit uns gehst. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt in diesem Moment eine tiefe Zuversicht in unser Herz hineinpflanzt, die uns festmacht bei dir. Komm, Heiliger Geist, und tu dein Werk an uns. Komm, Heiliger Geist, und pflanze jetzt in diesem Moment etwas in uns hinein. Wir haben gesehen, dass bei Paulus dieser Prozess damit anfing, dass er Jesus begegnet ist. Dass Jesus in sein Leben hineingesprochen hat und dass dadurch sich alles verändert hat. Und vielleicht bist du heute Morgen hier in diesem Gottesdienst und bist Jesus noch gar nicht begegnet. Und du hast ihn noch nicht persönlich kennengelernt. Und du hörst diese Geschichte von diesem Paulus, ja, der so ganz krass unterwegs war und Christen verfolgt hat und dann Jesus begegnet und eine ganz andere Person aus ihm wurde. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen an diesem Punkt bist, wo du sagst, Jesus, komm du in mein Leben, ich will dich kennenlernen, ich will mein Leben dir anvertrauen, dass du bereit bist für diese Begegnung mit Jesus. Aber wenn das so ist, dann würde ich dich gerne da einladen, dass wir zusammen beten und dass wir einfach gemeinsam das zum Ausdruck bringen, Jesus, ich komme zu dir und ich gebe dir mein Leben. Es wäre schön, wenn wir die Augen nochmal alle geschlossen haben. Und ich würde gerne dich, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich möchte Jesus begegnen, heute Morgen zum ersten Mal. Ich möchte mein Leben für ihn öffnen. Ich will ihn einladen in mein Leben. Dann will ich einfach mal reinfragen, vielleicht bist du so mutig, dass du heute Morgen einfach an deinem Platz, wo du bist, einfach mal deine Hand hebst. Signal gibst, wenn das heute Morgen dein Schritt ist, den du gehen sollst. Vielleicht spürst du auch dieses Drängen vom Heiligen Geist. Du willst es vielleicht nicht so nennen, aber du merkst, dein Herz schlägt höher. Ja, du merkst, jetzt bin ich gemeint. Ist jemand da heute Morgen, den das betrifft? Bist du so mutig, deine Hand zu heben? jetzt ein Gebet vorsprechen, dass du für dich beten kannst. Wenn das dein Schritt ist, dann bete und sag: Jesus Christus, ich habe erkannt, dass ich dich brauche. Ich möchte dich in mein Leben einladen. Ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld. Sei du der Herr meines Lebens und mach du mein Leben neu. Jesus, ich bete für jede Person, die heute Morgen hier ist und die diesen Schritt tun sollte, wo es dran ist. Herr, ich bete, dass du ziehst.